Hallo und herzlich willkommen zu Tonstudien. Wir sind ein Podcast des Instituts für Musikwissenschaft an der Universität Regensburg und besprechen hier Themen, die die Uni, das Studium und vor allem die Musik betreffen.
In dieser Folge spannen wir den weiten Bogen vom 16. Jahrhundert zu aktueller Popularmusik. Wir sprechen mit Frau Professor Dr. Katelaine Skilz über ihre Vorlesung im vergangenen Semester zu Claudio Monteverdi und mit Herrn Professor Dr. Gregor Herzfeld über sein Hip-Hop-Seminar.
Tonstudien, euer Einblick in die Welt der Musikwissenschaft.
Wir haben heute unsere Professorin, Frau Katelaine Skilz, zu Gast. Und wir haben zusammen im letzten Semester in ihrer Vorlesung über Claudio Monteverdi gelernt. Vielleicht kurz zusammengefasst für die, die jetzt nicht in der Vorlesung waren. Wer war denn das überhaupt und was ist seine besondere Bedeutung für die Musikgeschichte?
Claudio Monteverdi war ein italienischer Komponist, wie der Name es vermutlich schon selber sagt, geboren 1567, gestorben 1643, hat übrigens für damalige Verhältnisse ziemlich lange gelebt. Und das heißt, er hat im Grunde genommen, und das ist auch ein wichtiger Grund, weshalb ich ihn ausgewählt habe für die Vorlesung, hat sozusagen diesen Übergang, diesen sehr komplexen Übergang von der Musik der Renaissance, Musik, die sehr stark geprägt ist durch Polyphonie, ja, den Übergang allmählich zum barocken Zeitalter mitgemacht, mitgestaltet. Das heißt, wir haben es auf der einen Seite mit Gattungen zu tun, die es zu seiner Zeit schon eine Weile gab, sprich insbesondere Madrigale, auch geistliche Musik. Und auf der anderen Seite gibt es auch neue Gattungen, die entstehen und wo er auch maßgeblich eine Rolle gespielt hat bei der Ausarbeitung und ja letztendlich bei der Entwicklung von diesen neuen Gattungen. Und da denke ich natürlich insbesondere an die Oper, mit der wir uns auch sehr viel auseinandergesetzt haben in der Vorlesung.
Welches Werk halten Sie in Hinblick auf die Kompositionsgeschichte für das Wichtigste?
Das ist tatsächlich eine Frage, die ich nicht ohne weiteres beantworten kann. Denn die Frage impliziert natürlich auch oder beschäftigt sich auch mit Entwicklungen in der Musikgeschichte. Und wenn ich wählen müsste, würde ich wahrscheinlich tatsächlich die Oper sagen, weil das natürlich die Gattung ist, die dann auch ja bis heute natürlich im Grunde genommen existiert. Die Oper, die allerdings ohne andere Komponenten, ohne andere Gattungen dann wiederum nicht denkbar ist. Deswegen tue ich mich schwer, da eine Antwort zu geben, geschweige ein bestimmtes Werk zu nennen, weil einfach diese, und das war auch ein ganz wichtiges Thema tatsächlich in der Vorlesung, weil das Zusammengehen, das Koexistieren von Stilen, dass das etwas ist, was bei Monteverdi sehr, sehr wichtig ist. Wir haben immer wieder über Verbindungen, auch intertextuelle Verbindungen, Zitate und so weiter, zwischen, nicht nur zwischen Kompositionen, sondern auch über Gattungen hinweg gesprochen. Und deswegen muss man, und das habe ich auch versucht mit der Vorlesung, tatsächlich sein Oeuvre als Gesamtwerk, als Gesamtoeuvre betrachten.
Und für Sie persönlich, gibt es da ein Werk, was Sie besonders berührt oder fasziniert?
Auch da zögere ich ein wenig.
Sie können auch aus jeder Gattung eins auswählen.
Ich habe es für das Musikstück der Woche, das wir ja schon seit mehreren Jahren pflegen, habe ich tatsächlich mal aus dem 8. Madrigalbuch, also was er sehr in späten Jahren veröffentlicht hat, ein sehr komplexes Werk, im Grunde genommen zweigeteilt. Das ist diese ganz umfangreiche Sammlung mit sogenannten Kriegsmadrigalen und sogenannten Liebesmadrigalen, wobei wir dann auch gesehen haben, dass es sehr viele Überschneidungen zwischen diesen beiden Bereichen gibt. Und da gibt es, wenn ich dann doch wählen müsste, weil es ein Stück ist, das ich nicht nur unfassbar toll komponiert finde, sondern das mich auch tatsächlich, und das dürfen wir, finde ich, auch als MusikwissenschaftlerInnen nicht aus den Augen verlieren, Musik, die uns berührt. Und da gibt es ein Madrigal, Orkel Cell e la Terra, recht groß besetzt nach Text von Petrarca, wo Petrarca, wie er das halt oft tut, eine Naturszenerie beschreibt und die mit den Empfindungen des lyrischen Ichs in Verbindung bringt und das auf eine so grandiose Art und Weise macht, dass das Stück jedes Mal, wenn ich das anhöre, mich ja tatsächlich zutiefst berührt.
Wir hören einen Ausschnitt aus Monteverdis Orkel Ciel e la Terra in einer Aufnahme des Concerto Italiano.
Es gibt tatsächlich ja Hörbeispiele innerhalb der Vorlesung. Nach welchen Gesichtspunkten haben Sie denn diese Hörbeispiele ausgewählt?
Eine schöne Frage und mit unterschiedlichen Gründen tatsächlich. Ich habe, um jetzt mal ein Beispiel herauszugreifen, als wir uns mit den späten Opern Monteverdis beschäftigt haben, wo wir ja festgestellt haben, dass aus Monteverdis Lebzeiten, es gibt keine Quellen, keine musikalischen Quellen, das sind Partituren, erst viel, viel später entdeckt Partituren, allerdings ohne, also das gilt sowohl für L'Incoronazione di Poppea als für Il Ritorno d'Ulisse in Patria, beziehungsweise chronologisch in umgekehrter Reihenfolge, was die Entstehung betrifft. Was ich sagen will, zwei Partituren, die allerdings keine Angaben zur Instrumentierung machen, anders als Monteverdi das, beziehungsweise was die Quellensituation betrifft, anders als es bei L'Orfeo zum Beispiel der Fall ist. Und das heißt natürlich, dass auch für Ensembles heutzutage, dass das per Definition eine größere Bandbreite quasi an Möglichkeiten, dadurch, dass es nicht festgelegt ist. Und da war es mir zum Beispiel tatsächlich ein Anliegen, mehrere Aufnahmen mehrerer Ensembles zu Wort sozusagen kommen zu lassen, um auch die Kreativität, die man heutzutage als Ensemble haben kann oder haben sollte, würde ich jetzt mal behaupten, um das sozusagen auch hörbar zu machen. Bei anderen Sammlungen ist es natürlich eine andere, wie soll man sagen, ist die Situation etwas anders. Es gibt ein paar Ensembles, die ich tatsächlich überdurchschnittlich häufig verwendet habe, weil mir deren Interpretation auch die Lebendigkeit, die Expressivität der Herangehensweise, die ja bei Monteverdi so unheimlich wichtig ist, weil das mir da, wie soll man sagen, besonders gelungen erscheint, insbesondere Concerto Italiano unter der Leitung von Rinaldo Alessandrini, insbesondere die italienischen Ensembles tatsächlich, was vielleicht auch kein Zufall ist, wenn natürlich auch die ganze Sprache Monteverdi, wie wir wissen, hat ja eigentlich ausschließlich Vokalmusik komponiert, hat die ganze italienische Sprache ja im wahrsten Sinne des Wortes im Blut. Und ich finde, dass italienische Ensembles das sehr, sehr gut umsetzen können, womit ich nichts Abwertendes gesagt haben will über andere Ensembles. Aber es fällt mir schon auf, dass mir persönlich diese Herangehensweise oft am meisten begeistert.
Gab es besondere Herausforderungen bei der Vorbereitung für die Vorlesung?
Ich hatte die Vorlesung tatsächlich schon mal gehalten, vor ziemlich genau 10 Jahren tatsächlich. Das heißt, einen Rahmen hatte ich schon. Und ja, nee, eine große Herausforderung würde ich tatsächlich nicht unbedingt sehen. Vielleicht die größte Herausforderung, aber das ist häufig so bei größer angelegten Werken. Und dann denke ich insbesondere an Opern. Man kann ja nicht die gesamte Handlung erzählen. Das war so eine Sache, aber da versuche ich, wie Sie wissen, das die Studierenden vorbereiten, zum Beispiel natürlich idealerweise das gesamte Libretto oder wenigstens die Synopse lesen und dann tatsächlich der Versuch, ja, die markantesten Stellen herauszusuchen, als bin ich sozusagen noch immer im Bereich der Oper, beziehungsweise auch, wo wir, was ich vorhin angesprochen hatte, wo wir sehen, dass Monteverdi aus anderen Werken zitiert oder wie er sich stilistisch sozusagen weiterentwickelt. Ja, also da gibt es tatsächlich die unterschiedlichsten Überlegungen. Aber was mir wichtig war, und ich hoffe, dass das auch, wie soll man sagen, auch bei den Studierenden sozusagen angekommen ist, warum ich das getan habe, dass ich relativ brav, vielleicht zwischen Anführungsstrichen, chronologisch hervorgegangen bin. Aber das hat natürlich den großen Vorteil, dass man auch diese stilistische Entwicklung hoffentlich hörend auch nachvollziehen kann. Das heißt, in der einen Sitzung waren es geistliche Werke, dann eine Madrigalsammlung, dann eine Oper. Also insofern war mir tatsächlich die Chronologie seines Oeuvres am wichtigsten.
Warum sind denn Ihrer Meinung nach so viele Werke von Monteverdi verschollen?
Das wüsste ich tatsächlich auch gerne. Da habe ich keine klare Erklärung dafür. Wie Sie wissen, erfahren wir aus Briefen, anderen Dokumenten immer wieder, dass es diese Kompositionen gegeben haben muss. Das hatte ich ja auch mehrfach betont, mehrere Opern, ja, von denen wir sogar den Titel kennen, beziehungsweise auch das Thema oder ahnen können, in welche Richtung das geht. Was häufig der Fall ist, und da ist Monteverdi sicher kein Einzelfall, das gilt auch für viele andere Opern, beziehungsweise Opernkomponisten, insbesondere im 17. Jahrhundert, ist das Libretto überliefert. Ja, da haben wir wenigstens auch da sozusagen den Vorteil, dass wir auch die Handlung nachvollziehen können. Aber umso schmerzvoller ist es dann natürlich, dass wir die Musik nicht besitzen. Und wie gesagt, sowohl bei Il Ritorno d'Ulisse in Patria als auch bei L'Incoronazione di Poppea, wenn wir diese späte Entdeckungen nicht gehabt hätten, hätten wir die Opern auch nicht. Also da ist ein massiver Verlust festzustellen. Also die Beantwortung der Frage ist nicht einfach, aber was wir auch feststellen können, ist, dass das ganze Operngeschehen, nicht nur das Komponieren, sondern auch das Aufführen von Opern, ein extrem, wie soll man sagen, was extrem volatiles oder etwas vorsichtiger ausgedrückt, was extrem flexibles war, auch was die Besetzung betrifft, wenn eine Oper in Venedig aufgeführt wird und sie reist zwischen Anführungsstrichen nach Neapel oder nach anderen Städten, kann es sehr, sehr gut vorkommen, dass Leute vor Ort Teile tilgen oder andere hinzufügen. Das heißt, es ist ein sehr, die Oper lebt sozusagen und ist vielleicht nicht unbedingt als fertiges Produkt, so wie wir das heute betrachten. Und im Zuge dessen, ja, ist ohnehin schon viel verändert worden. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass durch bestimmte Aufführungssituationen, ja, dass nicht unbedingt die Oper immer gedruckt wurde, wenn man etwas druckt, wenn man etwas vervielfältigt, ist die Chance, dass es überlebt, natürlich viel größer. Und viele Opern müssen in handschriftlicher Form überliefert sind. Und es ist per Definition sozusagen die Chance oder das Risiko, ja, dass diese Quellen nicht überleben durch einen Brand, durch was ist alles im Laufe der Geschichte passiert, ja, ist die Chance oder das Risiko umso größer, leider Gottes.
Gibt es etwas, was Sie noch ergänzen möchten?
Ich glaube, die wichtigsten Fragen haben wir schon behandelt. Vielleicht kann ich hinzufügen, dass das tatsächlich eine Vorlesung, also ich mache alle Vorlesungen, mache ich gerne, aber dass es schon eine Vorlesung ist, die mir doch besonders am Herzen liegt. Viele, um nicht zu sagen alle, wissen das wahrscheinlich, dass genau diese Zeit, also das späte 16., das frühe 17. Jahrhundert, das ist eine Zeit ist, die mich auch in meiner Forschung sehr beschäftigt und das sozusagen anhand von einer Figur von einem Komponisten zeigen zu können und aber gleichzeitig auch die Verbindungen zu anderen Komponisten, Ingenieri, Rossi, Salomone Rossi, über ihn haben wir auch gesprochen, dass sozusagen auf diese Art und Weise so eine Art von Landscape, sage ich jetzt mal, ein Soundscape, muss ich es besser nennen, des Italiens im 16., 17. Jahrhundert, dass das hörbar wird. Das, ja, ist, war mir ein großes Anliegen.
Ja. Herzlichen Dank.
Super, vielen lieben Dank.
Jetzt ist noch Professor Dr. Gregor Herzfeld zu Gast, der jetzt im letzten Semester ein Hauptseminar zu Hip-Hop angeboten hat. Vielleicht kurz zusammengefasst, was ist überhaupt Hip-Hop?
Also als Hip-Hop bezeichnet man eine Musikrichtung, die aus den USA kommt, die sich durch bestimmte Charakteristika auszeichnet oder auch unterscheidet von anderen Musikrichtungen. Und da ist zunächst mal der Sprechgesang, also der, oder besser gesagt der Rap, ganz entscheidend auf der Ebene des Textes und sozusagen des Gesangs, aber auch die Begleitung. Also wie das Ganze begleitet wird, ist auch charakteristisch. Das hat sich entwickelt aus einer Kultur des DJing. Da werden wir vielleicht gleich noch bei der geschichtlichen Einordnung dazukommen. Also das DJing, das heißt, es gibt jemanden, der Musik auflegt und das wird vor allem aus Beats, also aus Schlagzeug- und Bass-Patterns rekrutiert, diese Begleitung. Und darüber ist eben sozusagen dieser Sprechgesang als meistens gereimter Gesang der Rap. Und das zusammen bildet dann den musikalischen Hip-Hop, aber die Hip-Hop-Kultur ist eigentlich sogar noch breiter, wenn man so möchte. Da gehört nämlich auf jeden Fall auch noch der Tanz dazu, was man landläufig als Breakdancing bezeichnet. Ich habe jetzt gelernt, dass das auch eine schwierige Bezeichnung ist und die Sache nur teilweise trifft. Es gibt verschiedene Tanztraditionen, vor allem der 70er Jahre, die da zusammenführen zu dem, was man dann als Breakdancing bezeichnet. Und es gehört eigentlich auch noch das Visuelle, also die visuelle Kunst auch dazu, nämlich das Spraying, also dass man in Großstädten, vor allem New York, die Stadt, von der das ausging, das Übergang ist, den öffentlichen Raum mit Spraydosen sozusagen zu verschönern oder beziehungsweise auch seine Spuren dort zu hinterlassen. Und diese Kunstwerke gehören auch im weitesten Sinne zur Hip-Hop-Kultur dazu.
Also Hip-Hop ist nicht nur eine Musikrichtung, sondern wirklich eine ganze Lebensweise und Kultur.
Richtig, genau. Eigentlich, man könnte auch noch die Mode dazu nehmen, also bestimmte Accessoires, bestimmte Kleidungsstücke, eine bestimmte Art, sich zu geben, ein bestimmtes Lebensgefühl. Also das ist wie oft in der Popkultur halt auch tatsächlich, wie Sie sagen, ja, ein Lebensgefühl, eine Lebensweise, die damit bezeichnet wird.
Wir hatten vorhin die Frau Dr. Skills zu Monteverdi interviewt. Und jetzt meine Frage, gibt es denn tatsächlich Parallelen zwischen Monteverdi und dem Hip-Hop?
Naja, also augenfällig ist natürlich die eine Parallele, dass mit Monteverdi beziehungsweise Komponisten um Monteverdi herum eine neue, in Anführungszeichen, Form des Gesangs eingeführt wurde. Also der begleitete Sologesang, akkordbegleitete Sologesang, der dann aber auch gerade im Rezitativ, also zur Oper, sich als eine Art von Sprechgesang, als deklamatorischer Gesang offenbart. Und da ist natürlich ganz oberflächlich eine Parallele zum Sprechgesang im Hip-Hop. Ich sag nicht, dass das sozusagen irgendwie schon gar nicht die gleichen Wurzeln hat oder die gleichen Überlegungen zur Entwicklung dazu geführt haben. Aber es ist interessant, es gibt ja nicht so viele Gesangsbereiche, wo der Sprechgesang so prominent ist. Aber das sind bestimmt zwei, wo das so der Fall ist. Man könnte dann noch Schönberg und den berühmten Sprechgesang im Pierrot Lunaire und so dazu und die Sprechstimme. Aber, oder auch vielleicht das Schauspiel im 19. Jahrhundert, von dem man weiß durch Tonbandaufzeichnungen, dass es auch eher deklamiert wurde, als dass es nur so wie heute gesprochen wurde. Also, ja, aber das könnte so eine Parallele sein in der Technik, wobei da natürlich auch nicht nur auf der Textebene, sondern auch auf der Ausdrucksebene oder auf der technischen Ebene auch sehr große Unterschiede sind zwischen Opern-Rezitativgesang und Hip-Hop-Gesang.
Aber ist ja spannend, weil so auf den ersten Blick könnte die Musik ja nicht unterschiedlicher sein, dass man dann doch Parallelen findet.
Ja, also richtig, genau. Ja.
Haben Sie denn persönlich auch einen Bezug zu Hip-Hop? Hören Sie das auch ab und zu in Ihrer Freizeit?
Also ja. Aber das hat sich verändert. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich, als ich selbst in dem Alter war, in dem die Leute sind, die heute meistens Hip-Hop hören, also eher jugendlich, sage ich jetzt mal, dass ich damit Hip-Hop oder Rap nicht so viel anfangen konnte und auch nicht wollte, glaube ich. Ich hatte so gedacht, naja, das ist irgendwie nichts für mich. Weil ich habe so als Jugendlicher war ich immer sehr stark darauf fixiert oder das hat mich sehr fasziniert, schöne Melodien zu hören und gut harmonisiert und halt tolle Songs, die man so mitsingen kann. Und das ist halt beim Hip-Hop überhaupt nicht der Fall. Auch weil es einfach viel zu kompliziert ist, diese Raps sozusagen nachzuahmen. Also man muss es wirklich sehr, sehr stark üben und es ist ja wahnsinnig schnell. Es ist ein hohes technisches Können, was dahinter steckt. Das hatte ich auch nicht, hat mich auch nicht so interessiert. Aber dann war tatsächlich der deutschsprachige Hip-Hop für mich schon eine ganz entscheidende Sache, die ich gehört habe, also sprich die Fantastischen Vier. Also für die habe ich mich dann begeistert und da war so ein erster Berührungspunkt, habe das aber auch nicht weiter verfolgt. Und wenn man dann einmal so den Zug verpasst hat und die Szene nicht so gut kennt, je älter man wird, desto weniger ist man sozusagen vielleicht von sich aus bereit, das noch nachzuholen, weil man denkt, das kenne ich eh alles nicht und so. Aber ganz interessant, ich habe dann meine heutige Frau kennengelernt und die ist nicht nur ein ganzes Stück jünger als ich, sondern sie hört auch viel Hip-Hop. Und da hat sich für mich nochmal so ein Fenster geöffnet, das war so vor einigen Jahren, wo ich gedacht habe, okay, gibst du dem nochmal eine Chance und hörst dir mal die Sachen an und dann, ach, wie interessant ist das eigentlich, was gibt es da eigentlich alles? Und da hat sich so eine, ja, wenn es überhaupt eine Barriere war, aber dann hat sich sowas abgebaut, vielleicht, ja, das hat doch schon damit zu tun, dass ich vielleicht die Idee dann hatte, mal ein Hip-Hop-Seminar zu machen. Durch diesen neuen Kontakt, sagen wir es mal so.
Und wer ist denn aus Ihrer Sicht so allgemein der bekannteste oder faszinierendste Hip-Hop-Interpret?
Ja, also das ist natürlich, finde ich, immer eine schwierige Frage. Also überhaupt, ich wurde schon oft gefragt zu meinen Lieblings-Rockbands oder auch klassische Musik. Also ich finde das immer ganz schwierig zu beantworten und versuche das eigentlich nicht zu beantworten. Aber wenn ich muss, dann, also was mich sehr fasziniert, ist Kendrick Lamar. Also jemand, der auch mit einem Hip-Hop-Album einen Pulitzer-Preis gewonnen hat, weil er sehr stark, ja, öffentlich wirksam arbeitet und sehr politische Texte, sehr nachdenkliche Texte und auch sehr gute Videos und einfach auch eine tolle Musik macht. Also das neue Album von Kendrick Lamar ist letztes Jahr rausgekommen und da bin ich auch sehr begeistert davon. Also das ist so einer, den ich sehr toll finde. Ja. Aber natürlich auch die Helden meiner Jugend, auch wenn sie es nicht sagen meine Helden waren, aber wenn ich jetzt so Run DMC aus den 80ern höre oder auch die Beastie Boys und diese Bands, die Fantastischen Vier, dann spricht mich das schon sehr an, weil ich wahrscheinlich damit dann doch irgendwie ein Stück Jugend verbinde.
Sie haben schon angedeutet, auch beim Hip-Hop gibt's eine geschichtliche Entwicklung. Vielleicht können Sie die mal kurz uns darlegen.
Ja, also der Hip-Hop hat sich früher entwickelt oder die Bewegung hat früher angefangen, als man das so meistens denkt, nämlich schon in den 70er Jahren. Also es ist schwierig zu sagen, das waren jetzt die allerersten, weil auch die haben sich natürlich auf irgendwelche Vorbilder bezogen, ob das jetzt aus Jamaika Musiker waren, die auch so eine Art Sprechen über einem Beat als Dub schon praktiziert haben oder ob man noch weiter zurückgeht und das bis hin nach Afrika verfolgt, wo das Geschichten erzählen, Storytelling ganz wesentlicher Teil in vielen Kulturen dort war, also wo man die eigene Geschichte über so jemand, so eine Figur, den Griot zum Beispiel, verbreitet hat und auch konserviert hat und die eigenen Geschichten in so eine Art Sprechgesang auch dazu entwickelt hat. Ja, also da gibt's verschiedene Theorien dazu, welche Wurzeln das eigentlich alles hat. Aber im engeren Sinne hat sich das aus einer Partykultur entwickelt, Anfang der 70er Jahre in der Bronx, also ein Stadtteil von New York City, wo Partys so veranstaltet wurden, dass es jemanden gab, der Platten aufgelegt hat. Und zwar waren das die Platten, die damals viel gehört wurden, beziehungsweise auch in der Elterngeneration gehört wurden, also das heißt Funk und Soul. James Brown ist so eine ganz wichtige Anknüpfungspunkt für diese DJs, so hießen also diejenigen, die die Platten aufgelegt haben. Und es ging eigentlich darum, eine kontinuierliche Musik, ja, Hintergrund oder Tanzmusik sozusagen zu kreieren, ohne Unterbrechung. Und deswegen hat der DJ angefangen, die Platten ineinander laufen zu lassen oder verschiedene Tracks miteinander zu verbinden. Also da ist sozusagen diese musikalische Technik entstanden des Mixings von verschiedenen Tracks. Das wurde dann immer weiter verfeinert, bis hin dann auch immer stärker eingegriffen wurde in die musikalische Textur über Scratching oder andere Sachen. Und dieses Verwenden von bekannten Platten von bekannten Tracks hat sich damals schon als Sampling durchgesetzt oder wurde als solches bezeichnet. Heute passiert das meistens digital, aber damals war das eine manuelle Sache. Also der DJ hat so ein Set mit zwei Plattenspielern vor sich gehabt und eine dazwischen so eine Art kleines Mischpult, wo er faden konnte, also ineinander die Sachen verblenden konnte und die Lautstärken regulieren konnte und so weiter und so fort. Und er hat dann versucht, genau die Stellen in der Rille der Platte, das waren ja LPs damals, zu finden, wo das Geräusch oder der Klang oder der Beat einsetzt, den er braucht. Und das heißt, er musste seine Platten auch extrem gut kennen. Und parallel dazu hat sich dann jemand herausgebildet, der neben dem DJ steht und die Leute eigentlich anheizt zu tanzen oder das kommentiert, was der DJ gerade macht und das eben gesprochen hat in dem Mikrofon. Das war so die ursprüngliche. Und da gibt's auf YouTube kann man das jetzt ja tollerweise alles sehen, gibt es ganz interessante zeitgenössische akustische Mitschnitte, wo man das also hören kann, wie banal und kunstlos diese ersten Raps sozusagen waren, die da passiert sind. Also das eine war der DJ und derjenige, der gerappt hat oder der diesen Sprachanteil beigesteuert hatte, das war der MC, der Master of Ceremony. Das heißt, das war derjenige, der Zeremonienmeister, derjenige, der das Ganze sozusagen verbal gestaltet hat für die Tänzer oder Tänzerinnen, die dann übrigens mit Breakdance und so diese anderen Kulturbereiche abgedeckt haben. Und dann kann man sich schon vorstellen, was passiert. Dieser Sprachanteil wurde so wie auch der Beatanteil immer feiner, immer ausgearbeiteter, bis hin dann eben Reime dazu kam, am Anfang sehr einfache Endreime, in den 80er Jahren dann immer komplexere Binnenreime, sehr komplexe Konsonant- und Vokalstrukturen in den Texten, die auch komponiert waren. Also das ist nicht alles improvisiert, sondern das ist zum Teil auch wirklich sehr, sehr gut vorbereitet. Und in den 80ern wurde das dann eine große, große Bewegung. Also man ist dann dazu übergegangen, Anfang der 80er Jahre, die Sachen nicht nur in den Clubs quasi live zu machen und nicht zu konservieren, sondern das dann im Studio zu machen und aufzunehmen und als Platte zu verkaufen. Also dass die Leute das dann auch hören konnten. Und das war dann sehr erfolgreich. Grandmaster Flash, zum Beispiel die Sugar Hill Gang, das waren so die ersten, die diese Platten rausgebracht haben. Und das lief sehr gut. Und ja, dann hat das immer mehr an Fahrt aufgenommen und dann haben sich natürlich verschiedene Subkulturen entwickelt. Also es war auch immer ganz wichtig, wer aus welchem Stadtteil kommt und Anspruch darauf erheben darf, den Hip-Hop entweder erfunden zu haben oder jetzt richtig zu machen, ob das jetzt die Bronx ist oder Harlem oder ist das Queens. Es gab auch welche aus Staten Island. Also da wurden auch richtige Fäden ausgetragen. Also man hat die gegnerische Partei sozusagen auch beschimpft. Das hat sich dann materialisiert auch in sogenannten Battles. Also das sind ja Wettkämpfe, kann man sagen, wo die gegeneinander angetreten sind mit dem Ziel, auch den sich selbst hervorzukehren in seiner Technik, in seiner Fähigkeit, sich selbst auch zu besingen und zu lobpreisen und den anderen auf der anderen Seite runterzumachen, möglichst, aber möglichst rhetorisch auch elegant. Es geht jetzt nicht darum, dass man ganz platte Beleidigungen von sich gibt, sondern man versucht die wunden Punkte, entweder in der Performance, die man gerade gesehen hat, oder auch in der Geschichte, wenn der mal irgendwie Dreck am Stecken hatte, dann wurde das da sozusagen dann in Reimform ihm unter die Nase gerieben. Also das ist eine sehr eloquente, rhetorische Technik, die dabei auch entwickelt wurde. Und da kommt dann auch so ein Teil rein, das sogenannte Freestyling, wo man dann in einem Teil dieses Contests eben auch improvisiert hat und versucht hat, die Sachen, die vorher schon quasi besprochen wurden oder performt wurden, dann nochmal aufzugreifen und zu reflektieren, beziehungsweise daraus nochmal Kapital zu schlagen. Dann wurde das, was weiß ich, Ende der 80er, 90er Jahre zu einem Megatrend und einem wirklich großen Marktanteil. Also man muss sich ja vorstellen, dass die verschiedenen Hip-Hop-Stilistiken nicht nur in den USA, sondern ja weltweit einen riesigen Marktanteil haben. Also es ist so, dass das Hip-Hop ist die am meisten auch heute gehörte und verkaufte Musik überhaupt.
Echt?
Vor allem anderen. Und zwar nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland zum Beispiel.
In Konkurrenz zu Taylor Swift.
Also das ist ja eine Band, aber wenn man jetzt sozusagen nach Stilen geht, da kann Taylor Swifts Anteil, wenn man den Statistiken, also meine Statistiken gehen jetzt, das letzte, was ich gelesen hatte, war, glaube ich, aus dem Jahr 24, kann Taylor Swift Anteil alleine das nicht rausreißen, was sozusagen auf das Genre Hip-Hop ansonsten fällt. Ja.
Es ist ja sowieso schwierig, die Genres so genau abzugrenzen.
Richtig. Zumal ja auch so seit den, das ist auch ein Teil der geschichtlichen Entwicklung, seit den 2000er oder 2010er Jahren auch immer mehr Crossovers stattfinden.
Auch, also wenn Rap in anderen Genres verwendet wird, wo ist da dann die Grenze zu Hip-Hop?
Und, genau. Oder dass so Mainstream-Pop-Größen dann auch Raps verwenden, ob das jetzt Ed Sheeran ist oder Beyoncé oder sonst wer. Ja.
Noch eine abschließende Frage zu den Studierenden, die dieses Seminar gewählt haben. Haben Sie den Eindruck, dass das Hip-Hop-Experten sind, die das gewählt haben, oder eher Neulinge, die das aus Interesse, um ein neues Feld kennenzulernen, gewählt haben?
Also es war ganz heterogen, muss man sagen. Wir hatten jemanden dabei, der selber auch Hip-Hop macht und sich entsprechend sehr gut damit auskennt. Wir hatten aber auch welche, die gesagt haben, na, sie hören das eigentlich nicht, aber haben jetzt mal ein Interesse daran. Also es war ganz bunt gemischt. Was auf jeden Fall so ist, ist, dass heute wahrscheinlich bei den jungen Leuten Hip-Hop eine ganz selbstverständliche Komponente irgendwie des musikalischen Alltags bildet. Und insofern kennen die sich zum Teil sehr gut aus. Und für mich war es eben aufgrund der dargestellten Berührung mit Hip-Hop, ist es immer noch eine große Aufgabe, erstmal alles kennenzulernen, nachzuholen. Also ich habe die ganzen Sommersemesterferien und auch das, ich hatte davor ein Freisemester, habe ich viel Zeit damit verbracht, Hip-Hop zu hören, einfach um to catch up, ja, also um einfach erstmal die Namen kennenzulernen und mich in die Stilistiken, in die verschiedenen einzuhören. Es gibt von Apple Music eine ganz, kann ich nur empfehlen, interessante, mehrteilige, ja, so wie eine Podcast-Reihe, Hip-Hop DNA heißt die, wo es nach verschiedenen Stilen, nach verschiedenen Techniken, Producern, MCs, DJs geordnet sozusagen die Geschichte des Hip-Hops auch dargestellt wird. Also das habe ich auch viel gehört, solche Sachen, ja. Was auch ein Anliegen für mich war, klar zu machen, dass wenn wir uns mit so einer Popmusik beschäftigen, die so im Alltag vielleicht gehört wird oder bekannt ist, dass das nicht leichter ist, für Studierende, aber auch für mich nicht, damit wissenschaftlich umzugehen, als jetzt zum Beispiel mit einem Brahms oder mit einem anderen Komponisten. Im Gegenteil. Dadurch, dass der Musikwissenschaft erst in jüngster Zeit sozusagen die Werkzeuge zuwachsen durch Beschäftigung mit diesen Musikkulturen, wie man damit umgeht, ist man sehr viel darauf angewiesen, sehr viel selber zu machen, beziehungsweise überhaupt erstmal sich zu überlegen, was ist möglich oder was ist auch sinnvoll, also welche Art von Analyse macht man oder wie gewichte ich jetzt politische Anteile? Und es geht ja nicht darum, dass man sozusagen in diesem Kurs so sein Fan sein ausspielt, sondern es geht tatsächlich um eine wissenschaftliche Beschäftigung damit. Und ich glaube, das war für uns alle so ein wichtiger Lernprozess in dem Seminar zu sehen, dass auch wenn ich die Musik mag und gut kenne, es nicht gleich heißt, dass ich daraus eine gute wissenschaftliche Arbeit oder Referat machen kann, sondern dass das nochmal eine neue und eine tiefergehende Reflexion auch bedarf, um ja Musikwissenschaft und diese Form von Musik irgendwie dann auch zusammenzubringen.
Dann vielen Dank für Ihre Zeit und diesen spannenden Einblick.
Schön.
Jetzt hören wir einen Ausschnitt aus All Right von Kendrick Lamar. I'm fucked up, homie, you fucked up, but if God got us, then we gon' be all right. Nigga, we gon' be all right. Nigga, we gon' be all right. We gon' be all right. Do you hear me? Do you feel me? We gon' be all right. Nigga, we gon' be all right. And when I wake up, I recognize you looking at me for the pay cut. Bahamas, I be looking at you from the face down. One Mac 11, even boom with the bass down. Skimming, and let me tell you about my life. Painkillers only put me in a twilight. With pretty pussy and Benjamin is the highlight. Now tell my mama I love her, but this what I like, Lord knows. Schön, dass ihr wieder reingehört habt. Wir hoffen, es war auch für euch eine interessante und inspirierende Podcast-Folge. Beim nächsten Mal setzen wir unsere Reihe über unbekanntere Musikinstrumente fort. Ihr könnt gespannt sein. Bis dahin, tschüss.
Tschüss.